Hallo und herzlich willkommen zu Demokratie Weiterdenken, dem Podcast von Democratic Futures. Hier diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft über die neuen Herausforderungen der Demokratie und wie wir Demokratie weiterdenken können. Brasilien steht vor einer Schicksalswahl. Diesen Oktober tritt der Rechtspopulist und Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegen den früheren Präsidenten und ewigen Führer der Arbeiterpartei PT, Lula da Silva, an. Die Wahl ist von großem Interesse für Demokraten überall, nicht nur wegen der beiden weltbekannten Kandidaten, sondern vor allem auch, weil Brasilien als ein Labor für die Nutzung sozialer Medien im Wahlkampf gilt, für Polarisierung und die Risiken des Populismus. Ich freue mich sehr, mit Tiag Brühwiller, dem langjährigen FAZ-Lateinamerika-Korrespondenten mit Sitz in Sao Paulo, heute einen ausgewiesenen Brasilien-Kenner als Gast zu haben. Herzlich willkommen. Gehen wir nochmal zurück zum Wahlkampf 2018. Wie konnte es sein, dass damals ein völliger Außenseiter zum Präsidenten gewählt wurde?
Ja, das war ein ganz spezieller Moment in der brasilianischen Geschichte, muss man fast sagen. Es waren Jahre, in denen ein ganz großer Korruptionsskandal im Zentrum des Geschehens stand, der Skandal um Petrobras und um brasilianische Baukonzerne. Und da war halt ein Großteil der politischen Elite, des Establishment, war damit drin. In der Bevölkerung weckte das einerseits ein Hass, der sich gegen die Regierung der Arbeiterpartei richtete, aber auch gegen die politische Klasse als Ganzes. Und da kam dieser Bolsonaro, ein langjähriger Abgeordneter zwar, aber immer ja ein Abgeordneter der hintersten Bankreihe sozusagen, der sprach eine Sprache, die man nicht kannte, mit den Leuten, der sagte Dinge, die vielleicht vielen auf der Zunge lagen, aber die niemand aussprach, der verkörperte gewissermaßen auch diesen Hass, diese Ablehnung, die sich gegen die politische Klasse aufgebaut hatte. Er versprach, mit der alten Politik aufzuhören, hat einen starken Antikorruptionsdiskurs. Und das verfing bei vielen. Viele konservative Wähler sahen ihn als eine Möglichkeit, rechts zu wählen, aber nicht mehr diese korrupte Elite der großen Mitte-Rechts-Parteien und so weiter zu wählen. Der Kandidat damals, der Mitte-Rechts, das war Geraldo Alckmin, interessanterweise kommen wir noch drauf, der kam auf 7% der Stimmen mit der ganzen Unterstützung aller Parteien und schafft es dann nicht in den zweiten Wahlkampf. Und dann war halt die Stichwahl zwischen Bolsonaro und dem Kandidaten der Arbeiterpartei. Und die Brasilianer schafften es dann nicht, die Arbeiterpartei nochmals zu wählen, weil die wollte man ja die ganzen Jahre loswerden immer.
Wenn über Wahlen und Social Media gesprochen wird, dann wird häufig die Wahl Trumps 2016 und die Wahl Bolsonaros 2018 in einem Atemzug genannt. Welche Rolle spielte Social Media bei der Wahl Bolsonaros?
Ja, die spielten eine starke Rolle, vor allem für Bolsonaro, weil er oder seine Kampagne das zum ersten Mal strategisch einsetzte für Wahlkampfkommunikation. Es blieb ihnen auch gar nicht viel anderes übrig, weil die hatten auch keine freie TV-Zeit. Die wird ja nach Parteiengröße aufgeteilt in Brasilien. Es war auch der Moment, in dem mit dem Establishment zusammen auch die traditionellen Medien einen großen Vertrauensverlust, mit einem großen Vertrauensverlust zu kämpfen hatten. Und die Brasilianer sind ausgesprochen starke Internet- und Social-Media-Nutzer. Das war ein neuer Kanal, der von Bolsonaro und seiner Kampagne damals fast exklusiv in dieser Form eingesetzt wurde. Also über WhatsApp-Gruppen, über Twitter, über Facebook, Live-Videos und so weiter. Da kam dieser Bolsonaro und sprach direkt zu den Leuten eben. Und das war vielleicht so ein Element, das ihm dann ja noch mehr dieses Andersseins bescherte. Oder die Leute nahmen ihn halt wirklich als einen anderen Politiker wahr. Da entstand auch so eine gewisse Nähe durch seine Sprache, eben durch die direkte Kommunikation über diese sozialen Medien. Und die anderen konnten da nicht mithalten.
Als dann die Wahl vorbei war, ging die Social-Media-Kampagne einfach weiter und wurde Element der normalen Regierungsführung. Und gleichzeitig haben Parlament und Justiz sich begonnen, damit zu beschäftigen, wie es zu dieser Wahl überhaupt kommen konnte, welche Rolle Social Media dabei spielte. Können Sie erläutern, wie diese Aufarbeitung erfolgte und welche Ergebnisse sie zutage brachte?
Genau, also da wurden natürlich nicht nur einfach Social Media genutzt, um Nachrichten oder mal einen Tweet rauszulassen oder so, sondern man stellte dann auch ziemlich bald fest, dass auch mit künstlichen Accounts gearbeitet wurde, dass auf der technischen Seite in WhatsApp mit so einem Pyramidensystem halt, wo gewisse Inhalte dann von Gruppe zu Gruppe weitergegeben werden und dass das von oben herab oder von irgendwoher auch gelenkt war. Das ist die eine Seite und von der inhaltlichen Seite natürlich, wie wir das auch in den Vereinigten Staaten beobachtet hatten zuvor, auch mit ganz viel Halbwahrheiten, mit Fake News oder sagen wir mal alternativen Fakten wurde da gearbeitet, was neu war. Die Brasilien und auch die Justiz oder andere Behörden, aber auch die Politik selbst war darauf gar nicht vorbereitet.
War die rechtliche Struktur so anders als in Europa? Wir haben ja dann im Nachgang überall diskutiert, als lebten wir in den USA und haben dann gesehen, dass Social-Media-Wahlkämpfe in Europa aber gar nicht so verfangen wie in den USA. Warum denn dann in Brasilien?
Gute Frage. Ich denke mal, das hat sich ja zu einem großen Teil mit der starken Nutzung zu tun. Es verbreitet sich halt sehr schnell und sehr rasch alles in den sozialen Netzwerken in Brasilien. Es ist ein Riesenland, 200 Millionen Einwohner, 200 Millionen Handynutzer. Und auch rechtlich, es ist schwierig, gegen Fake News vorzugehen. Das läuft über die Justiz, über eine Justiz, die chronisch überlastet ist. Und da ist jetzt auch, sind Bestrebungen im Gang, die vergleichbar sind mit den Entwicklungen in Deutschland. Da kam ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das dann eine gewisse Autoregulierung oder Selbstregulierung der verschiedenen Plattformen dann auch forderte. So ein Gesetz, das sehr ähnlich ist mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist im Moment im Kongress in Brasilien. Ziel war das, noch vor der Wahl eigentlich durchzubringen. Doch der Regierungskoalition ist es gelungen, die Dringlichkeit dieses Gesetzes abzulehnen. Also man hatte Dringlichkeit beantragt, das wurde dann nicht angenommen, um das ein bisschen hinauszuzögern. Aber das Ziel dieses Gesetzes ist eben genau das, dass die Plattformen sich ihre Inhalte oder selbst für ihre Inhalte verantwortlich sind, weil es ja nicht mehr einfach private Kommunikation ist, die in den sozialen Medien stattfindet, sondern Massenkommunikation und in Brasilien eben wirklich Massenkommunikation, weil das geht an Massen. Der Präsident selbst hat auf Twitter zig Millionen Follower, andere Influencer auch. Die Nutzung ist schon sehr stark und die sozialen Netzwerke sollen halt für Inhalte verantwortlich gemacht werden. Die sollen das auch selbst kontrollieren, um diese Arbeit der Justiz abzunehmen, denn die kommt gar nicht nach.
Jenseits des nationalen Rechts hat sich von 2018 bis heute ja auch die Politik der Plattformen stark gewandelt. Mancherorts werden Twitter-Accounts gesperrt. Wie sind die Plattformen in Brasilien vorgegangen?
Die haben sich schon auch selbst zum Ziel gesetzt, gerade die Verbreitung von Fake News einzudämmen. Und auch Bolsonaros Account war mehrmals zeitweise gesperrt während der Pandemie, als er Fake News in die Welt setzte über seine Accounts, über diverse Themen, als er zur Agglomeration aufrief sozusagen. Da war, glaube ich, Facebook die erste Plattform oder YouTube. Auf jeden Fall, seine Accounts waren gesperrt, aber nicht so, wie wir das mit Trump gesehen haben, dass halt der ganz von Twitter verbannt wurde. Aber die nehmen sich schon auch selbst in die Pflicht in Brasilien. Da gibt es auch eine Abmachung zwischen der Justiz und den Plattformen selbst. Da gibt's auch die Möglichkeit für die Justiz mit Auflagen und mit Androhung von Bußen oder im schlimmsten Fall mit der Sperrung von Plattformen in Brasilien zu arbeiten. Telegram ist knapp davon gekommen. Da hat sich schon einiges getan in diesen 4 Jahren. Ich denke, die Justiz ist auch sich des Problems viel bewusster geworden. Ich denke, in diesem Jahr wird vieles anders sein als noch vor 4 Jahren. Auch die Bevölkerung ist sich bewusst, dass nicht alles bare Münze ist, was über die Social-Media-Kanäle kommt. Es gibt diverse Medien oder Agenturen, die Fakten checken und so weiter. Da hat sich schon was getan, jetzt auch ohne spezifisches Gesetz, das noch offen ist.
Ist die Art, wie politische Kampagnen gefahren werden, seitdem anders geworden? Politiker, Werbetreibende dürften ja auch ziemlich viel dazugelernt haben in der Zwischenzeit.
Ich denke, dass viele gelernt haben. Viele haben gesehen, ja, man darf das Feld jetzt in Social Media nicht Bolsonaro alleine überlassen. Und genau das ist jetzt auch passiert. Die Politiker selbst, die Parteien, die sind präsenter, die anderen Parteien. Lula twittert ständig oder seine Kampagne twittert ständig. Die beiden sind jetzt sogar auf TikTok. Also man lässt nichts mehr aus. Man bespielt, und das wissen wir im Journalismus ja auch, man muss alle Kanäle bespielen, weil die Leute, an die man gelangen will, die sind halt, die verbringen ganz viel Zeit in den Social Media. Man muss sie dort abholen. Die schauen sich nicht mehr unbedingt gerade junge Wähler. Die schauen sich nicht mehr die Tagesschau am Abend an oder die gehen auch nicht bewusst auf die Seite einer Zeitung beispielsweise, aber ganz bestimmt nicht auf die Seite einer Partei oder eines Kandidaten. Deshalb ist Social Media, denke ich, ein zentraler Schlüssel, um an die Wähler zu gelangen, gerade eben in Ländern mit einer hohen Internet- und Social-Media-Nutzung, wie Brasilien eben eines ist, kommt man gar nicht dran vorbei. Das haben die anderen gelernt. Also man überlässt das Feld in diesem Jahr nicht mehr Bolsonaro, auch in den Social-Media nicht.
Jetzt ist Digitalisierung ein Aspekt in Brasilien. Ein anderer Grund, warum es viel Sorge um die brasilianische Demokratie nach der Wahl gab, war Polarisierung und Populismus. Es gab in der Folge viele Anwürfe gegen die Demokratie, gegen die Institutionen, Flirts mit der Militärdiktatur. Warum hat sich die brasilianische Demokratie am Ende doch als resilient gezeigt?
Die Macht hier ist sehr breit verteilt. Also schon alleine, wenn man den Kongress ansieht. Ich glaube, es gibt wenige Parlamente auf der Welt, die so viele Parteien in einem Parlament haben. Es sind bis zu 30 oder mindestens über 20 in Brasilien. Es gibt keine machtpolitischen Machtzentrum. Macht ist immer ein Gegenstand von Verhandlungen in Brasilien. Das ist einerseits negativ, weil das fördert Vetternwirtschaft, Korruption und so weiter. Das ist bestimmt ein Teil des Problems in Brasilien. Andererseits, ja, gibt es keine Machtballung politisch, parlamentarisch. Und das macht Brasilien auch ein bisschen stabil, denke ich. Das ist schon ein Stabilitätsfaktor, wenn man jetzt so fragt. Andererseits ist die Macht natürlich auch stark in der Wirtschaft in Brasilien. Als es zum Putsch kam 1964 in Brasilien, da stand die Wirtschaftselite und auch standen auch große Teile der Bevölkerung dahinter. Ich denke, das ist heute nicht mehr der Fall. Es wird in diesen Tagen ein Manifest für die Demokratie unterschrieben werden. Das war eine Initiative, die aus einer intellektuellen Ecke kam. Inzwischen haben sich die Industrieverbände, die Bankiervereinigung und so weiter, werden das auch unterzeichnen. Also von dem her ist die Situation ganz anders. Es gibt keine Mehrheiten, die den Weg der Demokratie verlassen wollen hier in Brasilien.
Die Lula-Zeit wird gerade im Ausland stark als Zeit der sozialen Errungenschaften, der Ausweitung der Sozialhilfe, des Zugangs zu Universitäten wahrgenommen. Wie würden Sie die Bolsonaro-Zeit beschreiben? Da gab es die markigen Sprüche am Anfang, da gab es die Pandemiepolitik. Welches Fazit lässt sich über die Bolsonaro-Jahre ziehen?
Schwierig, weil halt die Zeit auch, sagen wir mal, das waren ja keine Normalbedingungen mit der ganzen Pandemie. Das Pandemie-Management war chaotisch. Das war nicht von sehr viel Vernunft getrieben, muss man sagen. Da spielte viel Ideologie rein, da spielte viel eben dieses Anti-Establishment-Gebären rein, das Bolsonaro pflegt, das er offenbar zu brauchen glaubt. Es starben mehr als 600.000 Brasilianer an Coronavirus. Gleichzeitig ja, konnte Bolsonaro dann auch nicht seine Wirtschaftspolitik umsetzen. Das war ja doch ein Argument für viele, ihn zu wählen, weil er halt eine offene, liberale Wirtschaftspolitik versprochen hatte, was unter Pandemiebedingungen natürlich dann schwierig wurde. Seine Wirtschafts- und Sozialpolitik gleicht immer mehr jener von Lula da Silva selbst. Die Regierung hat Milliarden ausgegeben für direkte Finanzhilfen für Ärmere. Das ist in einem Land wie Brasilien auch nötig. Das sah man hier in der ganzen Region auch. Man muss den Leuten Geld geben, damit sie nicht verhungern. Aber ich denke, er hat viele Hoffnungen auch enttäuscht, jener, die ihn wählten. Man dachte, ja, der wird dann schon eine vernünftige Politik machen. Hauptsache nicht mehr PT, Hauptsache eine liberale Wirtschaft und so weiter. Dazu kam es dann gar nicht. Und ich denke, in der Pandemie sahen viele Brasilianer ganz klar, dass halt dieser Präsident nicht besonders begabt ist als Präsident im Regieren, dass er halt viel Tumult immer stiftet. Es waren 4 Jahre, in denen dieses Land kaum zur Ruhe kam. Da kam immer wieder eine Provokation, immer wieder eine Drohung. Bolsonaro legte sich mit der Justiz an. Bis heute ist er im Clinch mit der Justiz. Das war wahrscheinlich für viele Brasilianer nicht das, was sie in dieser Zeit gebraucht hätten. Und viele sehen das ein.
Ein anderes wichtiges Thema dieser Jahre außerhalb Brasiliens war die Klimapolitik und Bolsonaro wurde bei all dem als großer Gegenspieler wahrgenommen, hat sich selber auch so inszeniert. Spielt das alles im brasilianischen Wahlkampf für die brasilianische Bevölkerung eine Rolle?
Viel weniger als in Europa. Grüne Bewegungen gibt es in Lateinamerika, auch in Brasilien. Man kennt Marina Silva zum Beispiel, die ja selbst mehrmals Präsidentschaftskandidatin war. Aber es spielt eine kleinere Rolle. Das ist was sehr von außen kommt. In Brasilien ist sich bewusst, dass man auf den Amazonas schaut, dass der Wind in dieser Frage gedreht hat international, dass dieses Image, das Brasilien unterdessen hat als der Waldzerstörer, dass dies auch der Industrie schadet, vor allem der Agrarindustrie. Und ich denke, da kommt jetzt auch eine jüngere Generation von gerade auch im Agrarsektor langsam an die Hebel, die sich dessen schon mehr bewusst ist, die auch viel macht. Es wird viel gemacht in Brasilien. Da spricht man oder hört man auch nicht viel, viel drüber. Bolsonaro war, denke ich mal, auch ein sehr einfaches Ziel, ein einfaches Opfer in dieser Frage. Da war einer, der sich an die Seite der illegalen Goldgräber stellte, der sagte, ja, der Amazonas, der ist noch genug groß, da kann man schon mal so eine Far West Mentalität, die viele Brasilianer übrigens teilen. Und gleichzeitig spielte natürlich in diese Frage auch die ganze Ablehnung oder sagen wir mal dieses Antiglobalistische. Es war auch oder es ist auch eine Gelegenheit für Bolsonaro, sich gegen die anderen zu stellen, gegen die Globalisten, die vom Klimawandel sprechen. Da bedient er natürlich auch die eigenen Leute und vielleicht glaubt er auch wirklich tief in sich drin nicht dran, dass es den gibt, dass die zunehmende oder die andauernde Abholzung ein Problem ist, nicht nur für die Welt, sondern auch für Brasilien. Also es wird hier trockener, viele sind sich dessen bewusst und wissen auch, dass die Abholzung nicht weiter so fortgesetzt werden darf.
Ist Klimapolitik heute ein Rechts-Links-Thema in Brasilien? Sie haben Marina Silva angesprochen, die ist bei Lula zurückgetreten als Umweltministerin, weil sie seine Umweltpolitik auch nicht mittragen wollte. Wäre das bei einer neuen Lula-Administration anders oder steht da auch das Entwicklungsnarrativ im Vordergrund?
Ich denke oder vermute, dass das immer noch vorherrscht. Also wenn man irgendwo ein Wasserkraftwerk hinstellen kann, ist das wahrscheinlich immer noch besser für viele in diesem politischen Umfeld von Lula als irgendwie ein Aufforstungsprojekt. Aber der ist ja nicht dumm. Der Lula, der hat auch hinzugelernt. Der weiß auch, dass er sich in dieser Frage abgrenzen kann. Ich denke, jetzt im Wahlkampf wird das noch nicht so ein großes Thema sein. Er wird das auch nicht zu stark betonen, weil er sowieso davon ausgehen kann, dass Bolsonaro in dieser Frage noch schlechter dasteht. Ist für viele Brasilianer, für viele Wähler auch nicht sehr wichtig im Moment, muss man klar sagen. Es werden dann Fragen, soziale Fragen, Arbeitsplätze und so weiter. Die wirtschaftlichen Fragen werden viel wichtiger werden. Nach der Wahl sieht es dann anders aus. Ich denke, eine Regierung Lula, die sucht ja die Kooperation. Die war immer auch in frühen Jahren sehr auf Zusammenarbeit international und zwar mit allen aus. Und da kommt man um diese Frage, gerade wenn es um die Beziehung zu Europa geht, aber jetzt auch mit zur Biden-Regierung in den Vereinigten Staaten, kommt man da nicht mehr drum herum. Und ich denke schon, dass man drauf aus sein wird, wieder diese Pionierrolle, die Brasilien in dieser Frage in der Klimadebatte immer hatte, oder so eine Führungsrolle, dass man die wieder zurückgewinnen will und sich auch in dieser Frage als verlässlicher Partner anzubieten versucht wieder.
Schauen wir auf den Kandidaten Lula. Der ist ja ein wenig ein politisches Wunder. 2018 war der Hass auf ihn in großen Teilen der Bevölkerung mit Händen zu greifen. Auch arme Bevölkerungsgruppen, für die Bolsonaro eigentlich kaum ein Programm hatte, sprachen sich für ihn auf der Straße aus, wenn man mit Leuten gesprochen hat. Lula saß in Haft, kam dann wieder frei und ist nun erneut stark in den Umfragen. Wie lässt sich diese Achterbahnfahrt eigentlich erklären?
Ja, das ist schwierig zu erklären für viele. Ich denke, er hat wie Bolsonaro selbst auch eine ganz große Ablehnung. Er hat aber ganz viele treue Anhänger, die ihm immer treu waren, auch 2018, als er im Gefängnis saß. Wäre er der Einzige gewesen, der Bolsonaro hätte schlagen können? Es gab diese Umfragen. Und jetzt ist er wieder hier. Er wird Kampagne machen, zu Recht natürlich mit der guten alten Zeit, in der er Präsident war. Diese Erinnerung ist noch wach, selbst in Brasilien, wo man schnell vergisst. Anderes vergisst man dann sehr schnell. Halt der ganze Korruptionsfall, wo gegen Lula zwar nie der handfeste Beweis vorgebracht werden konnte, aber klar, er war Präsident in dieser Zeit. Das fand alles unter seinen Augen statt. Ich denke, viele, selbst seine Anhänger, wenn man sie fragt, ja, Hand aufs Herz, aber hat Lula nicht davon gewusst? Muss er nicht davon gewusst haben? Viele sagen, ja, geht gar nicht anders. Aber man verzeiht ihm das. Ich habe letztens auf der Straße mit einem Straßenverkäufer drüber gesprochen und da kommt dann dieser Spruch, der ist ganz alt in Brasilien, Horba mais faz. Er klaut, aber er macht. Vielen rutscht dieser Spruch heute wahrscheinlich zum ersten Mal selbst über die Zunge. Gerade die arme Bevölkerung weiß, dass er auf ihrer Seite steht. Das ist vielen noch ganz präsent. Die wissen auch, dass es vielen besser ging damals. Die Armut hat wieder zugenommen. Und die andere Seite dieser Frage ist auch, was machen denn die zwischendrin? Also ich denke, es gibt viele Bolsonaro-Wähler, die haben es bereut. Die werden vielleicht in diesem Jahr zum ersten Mal die Nummer 13 in die Wahlmaschine eingeben und damit der Arbeiterpartei und Lula ihre Stimme geben, weil sie einfach Bolsonaro nicht mehr wollen. Es ist eine Wahl zwischen zwei Extremen. Man muss auch viele werden ihre ethischen Ansprüche über Bord werfen müssen. Es gibt nur die zwei. Da kommt nichts. Es gibt keine Alternativen in dieser Wahl und viele wählen den einen, um gegen den anderen zu wählen. Das ist natürlich, sagen wir mal, aus Demokratieperspektive nicht der Idealzustand, aber es läuft alles darauf hinaus.
Ich glaube, es ist insgesamt das sechste Mal, dass Lula antritt. 2003 hat er einen Brief an die brasilianische Bevölkerung geschrieben und versprochen, mitte-links-zentristisch aufzutreten, Ängste vor einer radikaleren Wirtschaftspolitik damit zu entkräften. Diesmal tritt Lula an, zusammen mit Geraldo Alckmin, einem Kandidaten der Mitte. Ist das wieder der Zug zur Mitte? Was ist von einer erneuten Lula-Administration zu erwarten?
Ja, absolut. Am linken Rand hat er ja nichts zu verlieren. Er bewegt sich ganz klar in die Mitte. Alckmin, der war ja noch Gegenkandidat gegen Lula vor, wann war das, 2003 oder 2005 dann. Der war Gegenkandidat, der kommt aus der sozialdemokratischen Partei Brasiliens, die heute eine Mitte-Rechtspartei ist, kann man sagen. Alckmin kommt aber eher vom offenen linken Rand dieser Partei, hat sich jetzt in die sozialistische Partei eingekauft, muss man fast sagen, um als Vizepräsident von Lula in Frage zu kommen. Lula wird sich auf die Mitte zubewegen. Er wird die Wirtschaft suchen. Er wird sie zu besänftigen versuchen. Und das ist ihm schon einmal gelungen. Und wenn er den Vorsprung hält, dann wird sich auch, sagen wir mal, ein Großteil der politischen Mitte des bekannten Centrão auf seine Seite stellen. Das hat schon ein bisschen begonnen. Selbst eine der großen Parteien, die eine eigene Kandidatin noch ins Rennen schickt oder schicken will, dort haben sich jetzt ganz viele Meinungsführer dieser Partei eigentlich schon für Lula ausgesprochen. Er gibt diese Signale, weil er weiß, dort ist, sagen wir mal, das Kampffeld mit Bolsonaro. Ähnliches ist auch von Bolsonaro zu erwarten, dass er sich gemäßigt ergibt, falls er das schafft, um halt nicht zu viele Wähler in dieser Mitte, die noch wanken, abzuschrecken.
Eine der besorgniserregenden Facetten in Brasilien der letzten Jahre war ja, dass in vielen Meinungsumfragen Bürger gesagt haben, Demokratie als solches scheint uns nicht mehr als die beste Regierungsform. Wir sind das Land der ewigen Hoffnung, aber am Ende kommt bei den Bürgern doch immer zu wenig an. Vielleicht sollte man doch andere nicht demokratische Regierungsformen versuchen. Was ist aus diesen Trends gegen die Demokratie geworden? Ist ein erneuter Wahlkampf zwischen einem Kandidaten der harten Rechten und einem Kandidaten von weiter links, der auch viele Leute in der Mitte nicht anspricht, eine Gefahr für weitere Polarisierung und damit für die Demokratie?
Ja, die Wahl an sich ist natürlich ganz schlecht. In Brasilien ist viel passiert in den vergangenen Jahren, von Impeachment über Korruptionsskandal, Verhaftungen und so weiter. Und vieles ist deswegen passiert, um Lula und seine Arbeiterpartei loszuwerden. Das kann man schon rückblickend so sagen. Und jetzt müssen die Brasilianer, um Bolsonaro loszuwerden, wieder Lula wählen. Ich meine, das ist ja schon eigentlich. Ich denke, viele werden sich diese Frage stellen, ja, wo kommt Brasilien hin? Wir kommen nicht weiter, wir drehen uns im Kreis. Und einige werden dann natürlich schon sagen, ja, das System ist halt versagt halt. Die Demokratie hilft uns nicht weiter. Das ist schon eine Tendenz, die sich auch in anderen Ländern Lateinamerikas zeigt, dass immer weniger und auch jüngere Leute die Demokratie nicht mehr unbedingt als die beste aller möglichen Staatsformen anschauen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele dieser jüngeren Leute nicht wissen, wie es in einer Diktatur ist.
Ein Problem 2018 war, dass die PT, die Arbeiterpartei, außer Lula nicht viele Kandidaten hatte. Die Partei war immer stark auf ihn zugeschnitten. Jetzt ist Lula 76. Wenn er gewinnt, wird das vermutlich seine letzte Wahlperiode. Gibt es Anzeichen der Erneuerung innerhalb der Partei? Gibt es eine Zukunftserzählung jenseits der Galionsfigur?
Im Moment nicht. Also ich sehe ihn immer so als einen großen Mangobaum, der ganz viel Schatten wirft und unter Mangobäumen wächst meistens kaum was. Das ist immer staubig. Und da ist neben ihm kaum was herangewachsen. Es gibt Figuren, Fernando Haddad, der wird möglicherweise Gouverneur von São Paulo werden, der war sein Stellvertreterkandidat vor 4 Jahren, Lulas Stellvertreterkandidat, der ist eine der Figuren, die aufgebaut wurden. Es gibt jüngere, noch mehr aus dem linken, aus dem kämpferischen Spektrum, Guilherme Boulos, Anführer der Obdachlosenbewegung, der in der Stichwahl stand um das Bürgermeisteramt hier in Sao Paulo, und das will schon was heißen, der sich sehr angeboten hat jetzt für linke Wähler. Es gibt Figuren, aber solange Lula hier ist, wagt sich auch keiner aus diesem Umfeld seine Kandidatur in Frage zu stellen. Es war immer klar, dass wenn Lula kandidieren kann, wird er kandidieren. Er hat selbst eigentlich nie Zweifel daran aufkommen lassen auch, dass er der Kandidat sein werde.
Wahlprognosen sind ja immer schwierig und in Brasilien ganz besonders. Was denken Sie, steht Brasilien vor der dritten Amtszeit Lulas? Nach den Umfragen scheinen seine Chancen doch sehr groß.
Die sind sehr groß, glaubt man den Umfragen. Bei den Umfragen muss man noch ein kleines Frage. Sie sind eigentlich recht genau in Brasilien. Es ist aber davon auszugehen, dass viele sagen wir mal jetzt sehr treue Bolsonaro-Anhänger daran nicht teilnehmen, die sich verweigern oder falsche Aussagen machen. Aber auch interne Umfragen jetzt aus dem Bolsonaro-Lager haben offenbar gezeigt, dass Lula klar vorne liegt, vielleicht nicht so klar wie in den meisten Umfragen. Aber ist schon der Favorit, das kann man so sagen, ja.
Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der für die Demokratie von großer Bedeutung ist. Bolsonaro nimmt häufig Trump als sein Vorbild, hat nie einen Hehl draus gemacht und hat schon frühzeitig angefangen, das Wahlsystem mit den elektronischen Wahlcomputern als solches zu diskreditieren, obwohl es da früher, soweit ich weiß, keine Bedenken gab. Sehen Sie ein Risiko, dass hier ein 6. Januar in Brasilien versucht werden wird?
Ja, da gibt es ein sehr großes Risiko, denke ich. Einer hat mal gesagt, kürzlich, es gibt nur eine Möglichkeit, wie Bolsonaro eine Wahlniederlage akzeptieren kann. Aber es gibt ganz verschiedene Varianten, wie er eine Wahlniederlage nicht akzeptieren kann. Und vor dem Hintergrund der ganzen Radikalisierung, ja, gibt es hier halt eine ganze Palette von Möglichkeiten und die halt bis hin zu chaotischen Zuständen reichen. Ein 6. Dezember in Brasilien wird nicht so glimpflich, auch wenn wenn es Tote gab in Washington, muss man sich fragen, wie viele gibt es dann in Brasilia, wenn sowas dort stattfindet? Auf wen richten die Polizisten ihre Waffen, wenn es zur Stürmung des Kongresses kommt? Weil viele sind selbst flammende Bolsonaro-Anhänger. Viele Polizisten in den Streitkräften dürfte es nicht sehr viel anders sein. Da gibt es viele Fragezeichen. Also da kann man die Wahl kann man anfechten, indem man Einsprache einlegt und eine Nachzählung verlangt. Aber die kann man auch anfechten, indem man sagt, das war Betrug, wir müssen die Demokratie in Brasilien retten. Und dann halt eine aufgebrachte Meute, die sich halt nur mit Informationen aus ihrer Echokammer in den sozialen Medien, die sich halt nur so mit Informationen eindeckt, dass die halt von dem was ausgehen, das nicht ist, und in einem Fanatismus dann reagieren. Aber ich will jetzt nicht zu viel, sehr schwarz malen. Ich glaube immer noch an die Vernunft der Leute. Und auch wenn Bolsonaro die Wahl verlieren sollte, und ich denke, das ist ihm schon auch bewusst, wird er weiterhin hier sein. Das ist ja in den Vereinigten Staaten nicht anders. Trump, der ist weiterhin hier. Die Wähler sind weiterhin hier. Bolsonaros Partei dürfte eine ganz große Fraktion haben in den nächsten 4 Jahren im Parlament. Die werden ganz viele Stimmen kriegen. Die werden auch in der Opposition weiterhin mächtig sein. Und Bolsonaro weiterhin eine Figur, die wie Lula irgendwann wieder zurückkommen könnte. Von dem her denke ich mal, dass das Szenario, er wird eine Niederlage akzeptieren, doch auch eine Möglichkeit sein könnte für ihn.
Ein großer Unterschied zu den USA ist, dass im dortigen Zwei-Parteien-System sich eine Partei voll hinter diesen Narrativ gestellt hat, wohingegen in Brasilien mit, ich glaube, 28 Parteien im Parlament keine große Loyalität der Parlamentarier gegenüber ihren Führungsfiguren besteht. Gibt es denn überhaupt im politischen Umfeld genug Unterstützer, die sich ein Wahlbetrugsnarrativ zu eigen machen würden? Jeder Parlamentarier griffe damit ja auch die eigene Wahl an. Schützt die angesprochene Fragmentierung Brasilien nicht auch vor einem 6. Januar oder sind die Unterstützergruppen doch so stark?
Nein, ich denke, politisch hat da niemand Interesse dran. Auch die Wirtschaft, niemand hat ein Interesse an so einer Situation. Ich denke, auch innerhalb der Armee ist dieses Szenario undenkbar. Man würde sowas nicht unterstützen. Doch, ja, es gibt viel Gewaltbereitschaft, da muss man schon sagen. Es wurde letzthin auch ein PT-Mitglied in Foz do Iguaçu von einem Bolsonaro-Verehrer getötet. Das gibt's. Die Gewaltbereitschaft ist hoch. Es gibt viele Leute, die sind bewaffnet. Und es gibt viele, die sind sehr radikal. Ich denke, der fanatische Kern der Anhänger von Bolsonaro, der ist schon auch ziemlich groß. Man schätzt, dass das ungefähr so 10-15% sind, die wirklich ganz fanatisch Bolsonaro-Anhänger sind. Die anderen 10-20%, die er holen wird, das sind dann so eher halt konservative Wähler, die keine andere Alternative haben, die weiterhin für Bolsonaro und vor allem gegen Lula wählen werden. Aber es gibt schon fanatische Anhänger und es gibt auch innerhalb der Sicherheitskräfte viele Anhänger, viele auch fanatische Anhänger. Ein Polizist sagte mir mal, ja, es gibt ganz viele Kollegen, die kriegen halt genau diese Informationen in den WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und es gibt bestimmt oder gäbe bestimmt auch Einzelne, die bereit wären, für Bolsonaro durchs Feuer zu gehen.
Im Sinne eines Ausblicks, ein großes Problem für Demokratien ist die in manchen Staaten fortschreitende Polarisierung, wo sich Leute in ihren Lagern eingraben und gar nicht mehr in der Lage sind, Kompromisse zu sehen und einzugehen. Wenn jetzt eine neue Lula-Administration zusammen mit Alckmin und dem Centrão und dergleichen kommen sollte, sehen Sie eine Hoffnung, dass eine solche Regierung Brasilien wieder mehr zur Mitte hinführt, damit es nicht alle 4 Jahre heißt, das Land sei noch polarisierter als zuvor?
Ja, ich denke, in dem Moment jetzt ist diese Hoffnung eher klein. Sollte Bolsonaro die Wahl verlieren, wie ich es gesagt habe, der wird weiterhin präsent bleiben. Und seine Strategie oder seine Vorgehensweise ist eben halt genau die Polarisierung, Öl ins Feuer gießen, noch aggressiver. Und das wird weitergehen, wenn Lula an der Macht ist, wahrscheinlich noch verbissener. Es gibt ganz viele Brasilianer, die hassen diesen Mann abgrundtief. Und ich denke, dass der Erfolg, den Bolsonaro mit genau dieser Strategie hatte, den wird er nicht einfach vergessen. Also das ist seine Strategie, die wird er weiter treiben. Ob dazwischen wieder mal irgendwie eine Hoffnungsfigur heranwächst. Die Politik ist ja in Brasilien wie in Lateinamerika sehr von Personen auch abhängig. Es hängt vieles daran, ob sich da Figuren irgendwann wieder herauskristallisieren, die es mit den beiden oder mit einem der beiden aufnehmen können. Irgendwie so eine Macron-Figur oder so ein etwas Neues, die gibt es bestimmt. Aber im Moment will sich da niemand, ja, verfeuern lassen, auch in diesem Wahlkampf, weil man kann eigentlich nur verlieren.
Das heißt, die Hoffnung für Brasilien muss eigentlich sein, in 4 Jahren eine gemäßigtere Politik zu bekommen, die die beiden Lager zusammenführt und gleichzeitig die Social-Media-Ebene irgendwie im Griff zu behalten.
Genau, eine Mäßigung, auch vielleicht so ein Lernprozess der Bevölkerung selbst. Es ist ja immer die Bevölkerung selbst, die Welt, die solche Tendenzen und Trends irgendwie auch am Leben erhält oder zum Ersticken bringt. Und das sieht man jetzt doch auch immer wieder auch in anderen Ländern, dass man halt dass auch die Gemäßigten immer noch Chancen haben, an die Macht zu kommen. Das kann man vielen Ländern nur hoffen und Brasilien denke ich auch, dass die nächsten 4 Jahre werden nicht ideal sein, so oder so. Was immer noch halt wichtig ist, es ist ja nicht nur die Politik, die das Leben bestimmt hier, sondern auch ganz sehr die Wirtschaft auch. Das waren jetzt Jahre der Krise, der Stagnation, der Pandemie. Jetzt das große Problem ist die Inflation hier. Die Leute haben nicht genügend Geld. Ich denke, wenn es wirtschaftlich wieder besser werden würde, dann wäre das nicht nur das Regieren auch sehr, sehr viel einfacher wieder hier in Brasilien, sondern auch das Leben, das regiert werden.
Brasilien ist ein Thema, zu dem man eigentlich eine ganze Reihe machen könnte. Herzlichen Dank für diese vielen, vielen Einblicke in die Hintergründe dieses Wahlkampfes, die Situation 2018, die Situation heute. Und dann schauen wir gespannt darauf, was im Oktober tatsächlich bei dieser Wahl herauskommt, wie sich die brasilianische Demokratie und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterentwickeln. Herzlichen Dank.
Ja, ganz gern geschehen.